Ja, schönen guten Morgen. Soll doch jeder nach seiner Fassung selig werden? Mit dieser Aussage verabschiedete sich eine Frau aus einer Bibelstunde in einem kleinen Ort im Knüll. Sie war im Kirchenvorstand und besuchte das erste Mal die Bibelstunde, und an diesem Abend war ich dort zu Gast und sprach über einen Vers, über meinen Lieblingsvers aus Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und ich habe damals erklärt, dass wir allein durch den Herrn Jesus Christus gerettet werden können, dass wir allein durch ihn und durch sein Sühnopfer mit Gott versöhnt werden können und dass wir auf diese Art und Weise zu Gott kommen können. Und obwohl diese Frau bekannte, Christ zu sein, sie war ja sogar im Kirchenvorstand, war sie mit dieser Aussage überhaupt nicht einverstanden und sie verließ uns eben mit diesem Zitat: Soll doch jeder nach seiner Fassung selig werden, ja, die Gemeinde oder die Bibelstunde. Soll doch jeder nach seiner Fassung selig werden, das ist ein Zitat, das ursprünglich von dem preußischen König Friedrich II. Und der Große genannt wird, stammt. Mit dieser Aussage befürwortete er aus machtpolitischen Überlegungen, dass es nicht die Aufgabe des Staates sei, über die Religion zu bestimmen. Jeder soll selbst entscheiden, was er glauben und wie er leben will. Soll doch jeder nach seiner Fassung selig werden, ist heute die überwiegende Meinung der Menschen unseres Landes. Sie behaupten, es gebe keine absolute Wahrheit, und ihrer Meinung nach führen alle oder zumindest viele Wege zu Gott. Und selbstverständlich darf jeder Mensch entscheiden, an welchen Gott er glaubt und wie er seinen Glauben lebt bzw. sein Leben führt. Soll doch jeder nach seiner Fassung selig werden, ist die Einstellung eines Mannes, den wir heute betrachten werden. Wir lesen von einem Menschen im ersten Buch Mose, Kapitel 4, der diese Einstellung hatte, und wir werden sehen, wohin ihn diese Einstellung letztendlich gebracht hatte. Wir sind bei der fortlaufenden Betrachtung des ersten Buches Mose in Kapitel 4 angekommen, und ich habe heute einen langen Predigttext und lese die Verse 1 bis 16. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach: Ich habe einen Mann geboren mit der Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain: Warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete: Ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Und Kain sprach zu dem Herrn: Meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und unstet und flüchtig sein auf der Erde. und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Da sprach der Herr, fürwahr, wer keinen totschlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Und Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not östlich von Eden. Ich möchte mit uns noch mal beten. Vater, wir danken dir, dass du uns dieses Wort und diesen Bericht gegeben hast. Es ist ein alter Bericht und doch ist er so wichtig und so aktuell für uns. Ich möchte dich bitten, dass wir vieles davon verstehen und auf unser Leben beziehen können. Gib uns Gnade, Herr, zu hören und wirke du durch deinen Geist in unserem Herzen, in unserem Leben, dass wir dadurch in unserem Glauben und in unserem Leben gestärkt werden und den Blick auf dich gerichtet bekommen. Hab herzlichen Dank, Herr, für dein Wort. Amen. Bevor wir den heutigen Text betrachten, möchte ich einige Vorbemerkungen machen. Den meisten ist es wahrscheinlich bewusst und bekannt, aber es schadet nicht, das immer mal wieder zu wiederholen. Das Erste, was ich sagen möchte, das erste Buch Mose ist ein Geschichtsbuch. Es nimmt für sich in Anspruch, über Menschheitsgeschichte zu berichten. Und wir können sehr dankbar sein, dass wir diese Berichte aus Gottes Hand haben. Wir müssen nicht irgendwo in archäologischen Funden graben, um zur Erkenntnis zu kommen, was war denn damals. Wir müssen uns auch nicht auf irgendwelche Mythen oder Märchen gründen, um dann die Wahrheit herauszubekommen. Nein, wir haben hier einen Bericht Gottes über Menschheitsgeschichte, so wie es damals war. Und dann ist das erste Buch Mose, wie die ganze Bibel auch, ein Heilsbuch. Es hat dem Heiligen Geist gefallen, historische Informationen zu bewerten und zu selektieren, sodass wir alles haben, was aus Gottes Sicht wichtig ist für ein klares Heilsverständnis und um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. In dem heutigen Abschnitt erhalten wir außerordentlich wichtige Informationen. Und sicherlich ist euch bei dem Lesen auch immer wieder bewusst geworden, dass so ein Thema eine zentrale Rolle spielt und das ist die Sünde Kains. Aber das ist nicht alles, was wir in diesem Text entdecken werden, denn wir sehen in diesem Text auch sehr viel über das Handeln Gottes und über den Charakter Gottes. Und das wollen wir mit einbeziehen in diese Betrachtung. Ich habe den Text in drei Abschnitte unterteilt. Der erste, Verse 1 bis 5a, mit der Überschrift Gottes Gnadenmittel für Kain gegen die geerbte Sünde. Der zweite Abschnitt, Verse 5b bis 7, Gottes Rat an Kain gegen die auflauernde Sünde. Und dann der dritte Teil, Verse 8 bis zum Ende, bis 16, Gottes Geduld gegen Kain nach der begangenen Sünde. Fangen wir an, erstens, Gottes Gnadenmittel für Kain gegen die geerbte Sünde. Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, Kain aber und sein Opfer sah er nicht an. Wenn ihr vor 4 oder 5 Wochen hier wart, da hatte Mike schon mal über diesen Text gepredigt, über diese ersten 6 Verse dieses Abschnittes. Und er hatte auch die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Kain und Abel besprochen. Ich möchte an dieser Stelle noch mal auf 2 wichtige Punkte eingehen. Da ist erstens eine Gemeinsamkeit von Abel und Kain. Sowohl Abel und Kain, und das mag vielleicht manche überraschen, dass ich das jetzt sage, wurden gezeugt und geboren. Ihre Eltern Adam und Eva wurden nicht gezeugt und nicht geboren. Sie waren durch einen direkten Schöpfungsakt Gottes entstanden. Und jetzt lesen wir von diesen Menschen, Kain und Abel, dass sie eben geboren wurden. Das war etwas ganz Neues in der damaligen Zeit. Das waren die ersten Menschen nach Adam und Eva. In diesem Zusammenhang ist aber sehr wichtig, wann Kain und Abel geboren wurden. Sie wurden nämlich nach dem Sündenfall und außerhalb des Paradieses gezeugt und auch geboren. Wenn wir noch in Erinnerung haben, Kapitel 3 im ersten Buch Mose endet mit der Aussage nach dem Sündenfall: So schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er, also der Mensch, Adam und Eva, den Erdboden bearbeite, von dem er gekommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Und dann gleich im Anschluss kommt dieser Satz: Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Was hast du gedacht, als ich diesen Abschnitt eben gelesen habe? Hast du wie ich gedacht, ja, der Kain, das ist ein großer Sünder? Der Kain, der hat richtig was auf dem Kerbholz? Der Kain, ja, der ist ein Sünder? Aber was wir in diesem Text erfahren, ist Folgendes: Auch Abel war ein Sünder. Auch Abel wurde in Sünde geboren, denn nach dem Sündenfall ist jeder Nachkomme von Adam und Eva ein Kind von Sündern und er hat somit die Sünde von seinen Eltern geerbt. Im Neuen Testament lehrt Paulus uns diese Tatsache im 5. Kapitel des Römerbriefes. 5, Kapitel 12, da sagt er: Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hineingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Und auch unser Herr lehrte diese Tatsache. Der Nikolai hatte auch diesen Text heute Morgen in der Anmoderation vorgelesen aus Johannes Kapitel 3. Jesus sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Heilsgeschichtlich ist das sehr wichtig. Kain und Abel hatten gemeinsam, dass sie die Sünde von ihren Eltern geerbt haben. Theologen sprechen in diesem Zusammenhang häufig von der Erbsünde. Charles Ryrie, ein Bibelausleger und Bibellehrer, hat dazu geschrieben: Erbsünde ist jener sündige Zustand, in den alle Menschen hineingeboren werden. Andere sprechen lieber von der Sündennatur, womit betont ist, dass die Sünde unser ganzes Leben verdorben hat. Wenn ihr die Zeitung aufschlagt oder das Fernsehen anmacht und diese schrecklichen Nachrichten hört von Kriegen, von Hungersnöten, davon, dass Kinder misshandelt und getötet werden, dann hat das die tiefste Ursache darin, dass Menschen dazu in der Lage sind, weil sie die Sünde geerbt haben. Wir werden mit einer Disposition geboren, mit einer Grundhaltung, die uns dazu treiben kann, dass wir all diese schrecklichen Dinge tun. Das ist der Grund, warum all diese Dinge in dieser Welt passieren oder passieren könnten. Wayne Mack schreibt: Selbst in dem allerbesten Menschen steckt eine höllische und nahezu unbegrenzte Tiefe von Verderbtheit. Und das ist der erste wichtige Punkt, den wir aus diesem Text mitnehmen können, nämlich die Tatsache, dass sowohl Kain als auch Abel als Sünder geboren wurden. Der zweite wichtige Punkt ist ein Unterschied zwischen Kain und Abel in diesem Abschnitt. Und zwar beim Opferdienst. Kain brachte ein Fruchtopfer, aber Abel brachte ein Blutopfer. Beide, Kain und Abel, wollten Gott durch ein Opfer nahen, aber nur das Opfer Abels wurde von Gott akzeptiert, nur von Gott angenommen. An dieser Stelle der Heiligen Schrift, bevor auch nur über eine weitere Sünde irgendeines Menschen berichtet wurde, da wurde noch von keiner Sünde von Kain und Abel berichtet, wird aber schon darauf hingewiesen, dass ein Opfer, das Gott wohlgefällig ist, aus Blut ein Blutopfer sein muss. Das Fruchtopfer aber wird von Gott nicht angenommen. Gott hatte also wohl eine andere Sicht als der alte Fritz. Alte Fritz, so wird König Friedrich II. Im Volksmund auch genannt, denn die Schrift sagt eindeutig, und der Herr sah Abels Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Also sowohl Kain als auch Abel wollten zu Gott kommen. Kain hatte ein Fruchtopfer und das wurde von Gott abgelehnt und Abels Blutopfer wurde von Gott angenommen. Nach Arnold Fruchtenbaum vermittelt der Text, dass am Ende einer bestimmten festgesetzten Zeit Opfer gebracht wurden. Er folgert, dass bereits zu diesem frühen Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte es eine festgesetzte Zeit gab, in der die Opfergaben gespendet werden sollen. Durch diesen Text erfahren wir indirekt, dass Kain und Abel über den Opferdienst belehrt worden waren. Ob direkt von Gott oder durch ihre Eltern, das sei dahingestellt. Aber nachdem Gott bereits bei Adam und Eva dafür sorgte, dass ihre Sünde und Scham durch ein Blutopfer bedeckt wurde, erfahren wir in diesem Abschnitt, dass Gott von Anfang an das Gnadenmittel des Blutopfers eingesetzt hatte und die ersten Menschen darüber belehrt worden waren. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das resultiert aus der ersten Tatsache, die Sünde wurde von Kain und Abel über ihre Eltern geerbt. Und um Gott zu nahen, brauchte es ein Blutopfer. Warum ist das so? Wir müssen immer wieder die Grundwahrheiten der Heiligen Schrift betonen. Erstens, und das habe ich in letzter Zeit oft gesagt, das ist mir aufgefallen, als ich die Predigt vorbereitet habe, aber das wird auch in diesem Text wiederum so deutlich. Erstens, Gott ist ein heiliger Gott. Das ist eine der wichtigen Grundwahrheiten, die wir in der Bibel vermittelt bekommen. Und das Zweite, was wir besagt bekommen, ist, dass alle Menschen, alle Nachkommen Adams als Sünder geboren werden. Und der dritte Schritt ist, dass der Sünder dem heiligen Gott nur durch ein stellvertretendes Opfer nahen kann. Das Wesen Gottes, die Sündhaftigkeit des Menschen und der Weg der Erlösung, dies alles hat sich von Anfang an nicht geändert. Es war immer das Gleiche. Und wir sehen das hier schon im vierten Kapitel des ersten Buches Mose. Von Anfang an hat Gott festgelegt, dass der Sünder nur durch die Kombination des stellvertretenden Blutopfers des Herrn Jesus Christus auf der einen Seite und durch den Glauben des Sünders an den Herrn Jesus Christus gerettet werden kann. Das Opfer Abels war ein Opfer, welches diese Anforderungen erfüllte. Wir lesen das im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 4. Durch Glauben brachte Abel ein besseres Opfer dar als Kain. Kain wollte nach seiner Fasson selig werden. Er wollte bestimmen, mit welchem Opfer er zu Gott kommt. Und Gott hat dieses Opfer abgelehnt. Er dachte, er wäre gut genug, um Gott zu nahen. Aber Gott nahm sein Opfer nicht an. Abel aber brachte ein besseres Opfer, welches, wie viele andere Blutopfer, eine Vorschattung auf das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus ist. Der Herr Jesus Christus sagt, Matthäus 26, Vers 28, denn das ist mein Blut, als er auf seine Kreuzigung hingewiesen hat. Das ist mein Blut, das Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und Hebräer 9, Vers 22 sagt, ohne Blut vergießen gibt es keine Vergebung. Dieser Abschnitt hilft uns, den wahren Charakter von biblischem Glauben auf der einen Seite und Religion auf der anderen Seite zu verstehen. Der Glaubende, wie Abel, vertraut auf das von Gott eingesetzte Blutopfer. Der Religiöse, wie Kain, versucht, nach seiner Fasson selig zu werden. Er vertraut auf sich selbst oder auf etwas anderes, aber nicht auf das von Gott eingesetzte Gnadenmittel. Und so sehen wir das Missverständnis der Religion, nämlich das besteht darin, dass die Religion sagt, jeder kann nach seiner Fasson selig werden. Wie ich Gott diene, wie ich mich ihm nähere, wie ich ihm gefallen will, wie ich ihn anbete, wie ich ihn mir vorstelle, das entscheide ich. Aber das ist nicht Gottes Weg. Was können wir daraus für uns lernen, für uns mitnehmen? Die erste Wahrheit besteht darin, dass wir die gleiche Sündennatur wie Kain und Abel geerbt haben. Auch wir sind Nachkommen von Kain und von Adam und Eva. Und auch wir haben diese Sündennatur geerbt. Römer 3, Vers 22, denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und die zweite Wahrheit, die wir in diesem Abschnitt erfahren, lautet, dass man nicht nach seiner Fasson selig werden kann. Ich kann mir nicht aussuchen, wie ich gerettet werden möchte. Nein, Gott hat einen Weg festgelegt, einen einzigen Weg. Und dieser Weg geschieht allein durch den Herrn Jesus Christus. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Aber sie werden ohne Verdienst gerechtfertigt durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Und jetzt die Frage, wie bist du zu Gott gekommen? Wie hast du dich Gott genaht? Nach deiner eigenen Vorstellung, nach deiner eigenen Fasson oder über das von Gott angebotene Gnadenmittel, den Herrn Jesus Christus? Er ist der einzige Weg zu Gott. Der zweite Abschnitt. Gottes Rat an Kain gegen die auflauernde Sünde. Während wir im ersten Teil über die geerbte Sündhaftigkeit des Menschen und die Notwendigkeit des Blutopfers unterrichtet wurden, baut der zweite Teil unweigerlich auf dem ersten auf. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du aber sollst über sie herrschen. Diese Verse berichten erstens von Kains Reaktion auf Gottes Ablehnung seines Opfers und zweitens von Gottes Reaktion, ja wir können auch sagen von Gottes Seelsorge gegenüber Kain. In diesem Abschnitt erfahren wir etwas über die Macht der Sünde sowie über den Kampf gegen die Sünde. Und wir entdecken hier bei Kain eine Tatsache, die uns wahrscheinlich nur allzu gut aus unserem eigenen Leben bekannt sein sollte. Die Sünde, die ich geerbt habe, die will mein Leben nun beherrschen. Gott aber will, dass ich die Sünde besiege. Beginnen wir mit der Wut Kains. In dem zweiten Teil können wir zuerst entdecken, wie sich die sündhafte Natur Kains seines Denkens bemächtigt und wie sie sein Herz einnimmt. Ich habe mir bei der Vorbereitung die Frage gestellt und die ist mir das erste Mal eigentlich so bewusst geworden, warum war Kain eigentlich wütend? Und auf wen war er denn eigentlich wütend? Und erst beim Studium dieses Textes ist mir aufgefallen, dass seine Wut gegen Gott gerichtet war. Vielleicht war euch das schon immer klar, aber mir ist es erst jetzt aufgefallen bei der Vorbereitung. Ich habe immer gedacht, er ist nur gegen Abel, auf Abel sauer. Aber nein, er war zuerst gegen Gott wütend. Und weil Gott anscheinend Abel bevorzugt behandelt hatte, galt auch seine Wut dem Abel. Aber ist denn Kains Wut gegen Gott gerechtfertigt? Ist seine Wut gegen den Bruder gerechtfertigt? Hat Gott irgendetwas getan, was diese Wut Kains rechtfertigen würde? Nein, garantiert nicht. Gott hat nichts getan. Und in diesem Zusammenhang hat auch Abel nichts getan, was diese Wut rechtfertigen würde. Woher kommt aber dann diese Wut Kains? Wo hat sie denn ihren Ursprung her? Sie entstammt seiner Sündennatur und sie reift in seinem Herzen. Weil er die Sünde geerbt hat, deswegen kann sich die Sünde in seinem Herzen nun ausbreiten. Mir wurde das erst vor ein paar Monaten bewusst, eigentlich erst, als wir hier in die Gemeinde kamen, da war dann gerade auch die Predigtserie über den Jakobusbrief. Und da wurde das auch nochmal deutlich, ja, woher kommt denn eigentlich ja, die Streitigkeit? Woher kommt all das böse Verlangen in meinem Leben? Und da lesen wir in Jakobus 4, Vers 1, woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Sie kommen also aus innen heraus. Es ist nicht Gott, der dafür verantwortlich ist, sondern mein böses Herz. Und auch der Herr Jesus sagt, denn aus eurem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. All das kommt aus uns, aus unserem Herzen. Und wir sehen hier in diesem Text, wie die Wut Kains gegen Gott und seinen Bruder wächst in seinem Herzen. Während wir im ersten Teil betonten, dass Kain mit dieser Sündennatur geboren wurde, sehen wir in diesem zweiten Teil, wie sich die Sünde Kains Denken, Fühlen und Wollen bemächtigt. Die Sünde erobert regelrecht sein Herz. Sie will die Befehlsgewalt über ihn gewinnen. Aber dann sehen wir in diesem Text auch wieder Hoffnung. Wir sehen, wie Gott mit dem Kain umgeht. Wir sehen den seelsorgerlichen Umgang Gottes mit Kain. Zuerst fragt Gott, warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Hierauf gibt weder Kain noch Gott eine Antwort. Aber die nächste Frage beantwortet Gott sogleich mit. Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet, du sollst aber über sie herrschen. Kain, du bist nicht wütend, weil ich, also weil Gott etwas Unrechtes getan habe. Du bist nicht zornig, weil Abel etwas getan hätte, was deinen Zorn verdient. Das Problem, lieber Kain, bist du selbst. Und jetzt müssen wir über dich sprechen, Kain. Wir Christen werden manchmal anklagend gefragt, warum lässt Gott denn all das zu? Warum lässt Gott all das Leid zu? Warum lässt er zu, dass es Kriege gibt? Warum hat er nicht verhindert, dass dieser Mensch getötet wurde? Sicherlich gibt der Text keine Antwort darauf, die auf jede Situation anzuwenden ist. Aber siehst du, wie Gott hier mit einem Menschen spricht, wie er auf einen Menschen zugeht, der eine Sünde plant, in dem eine Sünde im Herzen wächst? Wenn Gott jede Sünde verhindern wollte, dann müsste er uns alle auswischen, eliminieren. Dann gäbe es keine Menschen mehr. Aber Gott greift ein, indem er den Menschen auf sein Problem anspricht. Er sagt, Kain, du hast ein Problem und du musst dieses Problem in den Griff bekommen. Es gibt eine Lösung, aber siehst du, dass du das Problem bist und nicht ich oder der Nächste, du selbst bist das Problem. Gott hat uns als moralisch verantwortliche Wesen geschaffen und wir werden für unser Leben vor Gott Rechenschaft abgeben müssen. Aber was Gott in dieser Situation tut, er greift in dieser Art und Weise ein, dass er Kain helfen will, mit dieser Situation, mit seinem Problem, mit seiner Sündennatur richtig umzugehen. Gott gibt ihm dabei drei Weisungen und ich denke, auch die sind für uns im Kampf gegen die Sünde wichtig. Es wäre ein Irrtum, wenn wir sagen, ach, wir haben mit der Sünde ja kein Problem. Ich kann das von mir nicht sagen. Wenn ich das sehe, wie Gott hier mit Kain umgeht, dann sehe ich ähnliche Dinge auch in meinem Leben. Wir haben die Sünde geerbt und auch für uns gilt die Aufforderung, letztendlich die Sünde zu beherrschen. Und darum achten wir auf den Rat Gottes. Der erste Rat, ich überschreibe ihn so, ordne deine Gottesbeziehung. Wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn wir diesen Satz lesen, dann denken wir normalerweise etwas anderes, als was er wohl bedeutet. Arnold Fruchtenbaum schreibt dazu, Recht zu tun bedeutet in diesem Kontext, und das ist ganz wichtig, ein angemessenes Opfer darzubringen, Gottes Wort zu gehorchen. Und das Gleiche sagt John MacArthur, er schreibt, Gott erinnerte Kain, wenn er Gott gehorcht und das erforderliche Tieropfer dargebracht hätte, dann wäre sein Opfer von Gott angenommen worden. Es geht also hier zunächst einmal um den richtigen Zugang zu Gott. Der erste Schritt zur Überwindung der Sünde besteht darin, in die rechte Gottesbeziehung zu kommen. Wir müssen Gott mit dem rechten Opfer nahen. Und ich möchte es mal ein bisschen persönlich ausdrücken. Lieber Kain, sagt Gott, meine Arme stehen dir doch offen. Ich liebe dich doch, mein Herz ist dir doch zugeneigt. Ich möchte eine Beziehung mit dir. Ich möchte dir doch Gutes tun. Aber für dich als Sünder gibt es nur einen Weg zu mir, nämlich den Weg eines Blutopfers. Du musst mit einem stellvertretenden Opfer kommen und dadurch deutlich machen, du bist der heilige Gott und ich bin erlösungsbedürftig. Einen anderen Weg gibt es nicht. Deswegen komme auf diesem Weg zu mir. Der Charakter des Blutopfers besteht darin, die eigene Sündhaftigkeit, die eigene Schuld anzuerkennen. Und indem der Abel dieses Blutopfer gebracht hat, sagt er das doch genau. Gott, du bist heilig, du bist vollkommen rein. Aber ich bin ein Sünder, ich bin in Sünden geboren. So wie ich bin, kann ich vor dir nicht bestehen. Aber du hast dieses Blutopfer eingesetzt als Sühnung für meine Sünden. Und das ist der Weg, wie ich zu dir kommen möchte. Auch Kain stand dieser Weg offen, aber er wollte leider nach seiner eigenen Fasson selig werden. Wie groß wäre die Freude Abels gewesen, wenn auch sein Bruder den Weg des Glaubens gegangen wäre. Dann hätte er sich mitgefreut und wir lesen ja im Neuen Testament durch den Herrn Jesus, ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Auch für Kain war dieser Weg offen. Und so besteht der erste Seelsorgeratschlag Gottes gegenüber Kain darin, dass dieser durch das von Gott eingesetzte Blutopfer und somit im Glauben zu Gott kommt. Wir haben ein Sündenproblem. Wir haben die Sünde geerbt. Und deswegen ist auch für uns der erste wichtige Schritt, wenn wir ein Leben oder wenn wir den Zugang zu Gott haben wollen und wenn wir so leben wollen, wie Gott es möchte, dass wir mit dem rechten Opfer und damit mit der rechten Einstellung zu Gott kommen. Es gibt nur einen Zugang zu Gott und das ist der Herr Jesus Christus. Er sagt selbst, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und wenn wir dann zu dem Herrn Jesus Christus gekommen sind, dann geht es letztendlich darum, auch in dieser Gemeinschaft mit Gott zu leben, diese Gottesbeziehung zu pflegen. Aber zuerst brauchen wir den Zugang durch den Herrn Jesus Christus. Und dann gilt es, wie gesagt, diese Beziehung zu pflegen. Wenn dann Sünde in mein Leben hineinkommt, dass ich die Sünde bekenne. Und mir ist in meinem Leben aufgefallen, dass es so eine Wechselwirkung gibt zwischen Gottesbeziehung pflegen und auch Umgang mit der Sünde in meinem Leben. Wenn ich die Gemeinschaft mit Gott vernachlässige, zum Beispiel weil ich zu viel Arbeit habe oder weil ich denke, ich hätte zu viel Arbeit, dann stehe ich immer in der Gefahr, dass ich die Sünde nicht ernst nehme. Dann bin ich anfälliger für die Sünde. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch die Beziehung zu Gott immer wieder pflegen. Wenn wir mal dann gesündigt haben, dann beobachte ich auch in meinem Leben, dann ist die Tendenz da, dass ich daraufhin weniger Gemeinschaft mit Gott suche oder die Gemeinschaft mit Gott pflege. Und das ist so eine Wechselwirkung, ein Sog nach unten. Wayne Mack sagt dazu wiederum, je mehr wir Gott kennenlernen, desto mehr werden wir die Sünde hassen. Ein drittes, denke ich, ist in diesem Zusammenhang wichtig. die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen zu pflegen. Ich habe letztens ein Buch von, oder auch CDs von Armin Mauerhofer gelesen, und in seinem Buch über Seelsorge sagt er zwei wichtige Dinge. Er sagt, für mich sind zwei Dinge wichtig, wenn Menschen Rat bei mir suchen. Der erste Punkt ist, ich möchte ihn zu Jesus führen. Nur Jesus kann ihm helfen. Nur er kann ihm die Sünden vergeben. Nur er kann sein Leben neu machen. Das ist das Erste, und deswegen versuche ich, jeden Ratsuchenden zu dem Herrn Jesus Christus zu führen. Und dann sagt er, das zweite Wichtige für mich ist, dass er in einer örtlichen Gemeinde eingebunden ist, dass er Gemeinschaft mit Geschwistern hat, dass er Brüder und Schwestern hat, die für ihn beten, wo das Wort Gottes deutlich verkündigt wird. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Ratsuchende soll also zur verbindlichen Zugehörigkeit zur Gemeinde ermutigt werden, in der klar Gottes Wort gelehrt und auch gelebt wird. Ich denke, das sind ganz wichtige Punkte, und vielleicht ermutigt dich das, ja, Nägel mit Köpfen zu machen, zu sagen, ja, ich möchte mich verbindlich auch der Gemeinde anschließen. Ich weiß, wie wichtig das ist. Der zweite Teil der Seelsorge Gottes besteht darin, dass Gott den Kain über die Gefahr der Sünde warnt. Die erste Warnung lautet, so lauert die Sünde vor der Tür, und die zweite Warnung besagt, und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Die Argumentation Gottes baut aufeinander auf. Das Problem besteht darin, das Wesen und die Gefahr der Sünde nicht ernst zu nehmen. Hätte Kain nämlich die Gefahr der Sünde in seinem Herzen erkannt, dann hätte er auch gesehen, dass er nicht mit diesem Fruchtopfer zu Gott kommen kann, sondern dass er ein Blutopfer braucht. Das Sündenproblem muss gelöst werden. Meine Frau und ich, wir waren letzt in irgendeiner nordhessischen Stadt, und wenn wir unterwegs sind, dann gehen wir in Buchläden und gucken immer, was es da so gibt. Da haben wir eine CD gefunden mit Geschichten über Tiere, wo einfach Dinge verdeutlicht werden. Und auf der CD gab es eine Sache von der Miesmuschel und dem Seestern. Ich nehme an, ihr wisst alle, was eine Miesmuschel und ein Seestern ist. Seesterne sind diese schönen, bunten, fünfzackigen Meerestiere. Aber was ihr wahrscheinlich nicht wusstet, möchte ich euch jetzt erzählen. Der Seestern liebt Miesmuscheln. Wusstest du das? Nee, ne? Oder besser gesagt, sein Verlangen ist auf die Miesmuschel gerichtet, um bei diesem Text zu bleiben. Er hat sie zum Fressen gern, und so lauert der Seestern vor der Tür der Miesmuschel. Also eine Miesmuschel ist so eine Muschel, die hat zwei Klappen, und die muss also diese beiden Klappen fest verschlossen halten. Wenn sie die Klappe aufmacht und der Seestern steht vor der Tür, dann langt er rein mit seinem Arm und dann saugt er die Miesmuschel aus. Das ist genau das, was Gott dem Kain hier sagt. Die Sünde lauert vor der Tür. Sie hat Verlangen nach dir. Genau das macht die Sünde. Dann können wir sagen, warum hat Kain denn diese Warnung nicht ernst genommen? Die Sünde ist nicht süß. Sie sieht zwar vielleicht lecker aus, aber wenn du die Tür aufmachst, dann saugt sie dich aus. Sie trocknet dich aus. Kain, pass auf, öffne ihr nicht die Herzenstür. Die Sünde ist dein Feind. Wayne Mack sagt, wieder mal, ich habe viele Zitate von Wayne Mack, zeige mir einen Christen, der im Glauben nicht wächst. Und ich werde dir zeigen, es ist eine Person, die Sünde nicht ernst nimmt. Vielleicht ärgerst du dich darüber, wenn ich so viel über Sünde rede, aber es kommt nun mal aus dem Text. Jemand aus einer anderen Gemeinde sagte mir einmal, Stefan, wir wollen nicht so viel über die Sünde reden, damit verkraulen wir die Leute. Aber wisst ihr, die Sünde ist unser Hauptproblem. Wegen der Sünde musste der Herr Jesus Christus kommen, um uns davon zu erlösen. Und deswegen müssen wir uns damit auseinandersetzen. Wir müssen die Sünde ernst nehmen. Und wenn wir die Sünde in unserem Leben nicht ernst nehmen, dann schaden wir uns letztendlich selbst. Der dritte Teil der Seelsorge Gottes besteht in der Anweisung, du aber sollst über sie herrschen. Kains Verantwortung als ein von Gott erschaffenes und Gott Rechenschaft ablegendes Wesen besteht darin, die Sünde zu überwinden. Ach, hätte Kain nur erkannt, dass er nicht nur dem Abel schadete mit seiner Sünde, sondern vielmehr sich selbst. Die Aufgabe Kains bestand darin, die Sünde fest in den Griff zu bekommen, wie ein Ringer, der seine Gegner fest im Griff hat. Ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr Kinder wart, aber ich war nicht so brav. Und wenn wir auf dem Spielplatz oder auf dem Sportplatz waren, dann gab es immer mal Streit. Manchmal aus Spaß, manchmal war es auch ernst. Und es wurde so lange gekämpft, bis der andere aufgab, bis der andere kampfunfähig war. Da gab es so ein paar Tricks. Einer war ihn richtig in den Schwitzkasten zu nehmen, sodass er sich nicht mehr rühren konnte. Und dann musste er irgendwie auf den Boden klopfen und aufgeben und sagen, ich ergebe mich. Im Grunde ist das die Anweisung, die Gott uns gibt gegen die Sünde. Beherrsche du die Sünde und lass nicht die Sünde dich beherrschen. Wayne Mack sagt dazu, entweder zerstören wir die Sünde oder die Sünde zerstört uns. Und auch im Neuen Testament werden wir aufgefordert, radikal gegen die Sünde vorzugehen. Zum Beispiel Kolosser 3, Vers 5. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, und damit meint er Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Und in ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Also die Anweisung Gottes lautet, Kain, töte die Sünde in deinem Leben und töte nicht deinen Bruder. Wir müssen uns entscheiden, wem wir schaden wollen. Wollen wir der Sünde schaden und gegen die Sünde kämpfen oder wollen wir uns gegen Gott auflehnen oder gegen Menschen um uns herum? Ich möchte zum Schluss dieses Punktes einige praktische Anregungen geben. Reise die Sünde heute aus deinem Herzen aus. Sag nicht, ach, wenn ich mal Zeit habe, dann kümmere ich mich mal darum. Die Sünde ist so gefährlich, dass wir keinen Aufschub dulden dürfen. Hör auf, sie zu gießen und sie zu pflegen. Erkenne doch, dass sie dir schadet. Weg mit dem Unkraut. Das muss sofort weg. Ansonsten wächst es und gräbt sich immer tiefer und vermehrt sich. Wir müssen radikal gegen die Sünde angehen. Wenn die Sünde vor der Tür steht und klingelt, mach nicht auf. Halte möglichst großen Abstand zur Sünde. Ein Adliger brauchte mal einen neuen Kutscher. Und es gab mehrere Bewerber und er musste dann sich für einen entscheiden. Und so lud er sie zu einem Einstellungsgespräch ein. Und dann fragte er die drei, es waren drei Bewerber, wie weit kannst du denn mit der Kutsche an den Abgrund heranfahren? Und der erste sagte, ganz stolz, bis auf 20 Zentimeter getraue ich mich ran. Der zweite sagte, das ist doch gar nichts, ich schaffe es 10 Zentimeter bis an den Abgrund. Und der dritte sagte, das ist doch gar nichts, ich halte möglichst großen Abstand zum Abgrund. Und der wurde natürlich eingestellt von dem Adligen. Das ist die richtige Einstellung, nicht zu gucken, wie nah kann ich denn ran an die Sünde, wie viel kann ich denn mit der Sünde spielen, sondern wie weit kann ich nur weggehen von ihr. Das ist die richtige Einstellung. Vielleicht ist es wichtig oder hilfreich, wenn du mit einer Sünde kämpfst, zu einem Bruder oder zu einer Schwester zu gehen und mit ihr oder ihm über das Problem zu sprechen. Also Männer zu Brüdern und Frauen zu Schwestern. Es ist nicht immer so einfach, die Sünde zu überwinden. Und da tut es gut, wenn man jemanden hat, mit dem man darüber reden kann, mit dem man beten kann, dem man sich auch mal offenbaren kann. Ich denke, es ist ein ganz wichtiger Punkt, auch im Hauskreis füreinander zu beten, sich gegenseitig zu unterstützen. Und als letzten praktischen Tipp möchte ich euch ein Buch empfehlen, das ist von Wayne Mack, in dem auch die ganzen Zitate stammen. Es ist ein Arbeitsbuch und es heißt, der kompromisslose Kampf vernichtet die Sünde in deinem Herzen. Und wer Wayne Mack kennt, das ist nicht nur ein Buch, das man einfach liest, das ist ein Buch, das man durcharbeiten muss. Aber ich glaube, es ist ein sehr praktisches und hilfreiches Buch, das uns helfen kann, richtig mit der Sünde umzugehen. Also von daher empfehle ich euch das, merkt es euch, wirklich ein sehr hilfreiches Buch. Gut, kommen wir zum dritten und zum letzten Abschnitt. Wir sehen als nächstes das traurige Leben eines Menschen, der von der Sünde besiegt wurde. Die Schrift verkündigt keine Romantik, sondern Realität. Die Bibel beschönigt nichts, aber bei aller Wahrheit vermittelt sie immer wieder Hoffnung. Der dritte Punkt heißt Gottes Geduld gegen Kain nach der begangenen Sünde. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Dieser Abschnitt beschreibt den ersten Mord der Menschheitsgeschichte sowie die nachfolgenden Reaktionen Gottes und Gegenreaktionen Kains. Wir können auch sagen, wir sehen hier wiederum die Seelsorge Gottes, aber leider auch die Verhärtung Kains. Kains Herz war ein Nährboden für die Sünde. Er versäumte es leider, die Sünde auszureißen, und so wurde aus Wut und Zorn der erste Mord. Wir sehen hier, wozu der in Sünden geborene Mensch in der Lage ist und wie schnell sich aus Herzenssünden Tatsünden werden. Hebräer 12, Vers 15, achte darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet. Nach dem Mord spricht Gott mit Kain und er fragt ihn, wo ist dein Bruder Abel? Immer noch wartet Gott auf Einsicht und Umkehr Kains. Immer noch gibt er ihm Zeit zur Buße. Wird er denn jetzt zur Besinnung kommen? Wie sehr wartet Gott auf die Umkehr des Sünders? Wie sehr geht er ihm nach? Wie ruft er ihn? Gott wartet auf eine Antwort Kains, aber die besteht in einer Lüge. Ich weiß es nicht, wo mein Bruder ist. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Die zweite Frage beantwortet Gott wieder selbst. Er aber sprach, was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Es folgt die Strafverkündigung Gottes. Erstens wird der Ackerboden verflucht, durch den Kain sein Brot erwarb und der durch das Blut Abels verunreinigt wurde. Und die zweite Strafe besteht darin, dass Kain ein Flüchtender sein wird, der ruhelos umherziehen muss. Anstatt seine Schuld einzugestehen, hadert Kain mit der Strafe. Meine Strafe ist so groß, als dass ich sie tragen könnte. Diese Reaktion Kains zeigt, dass er sich über die Strafe beschwert. Er ist über die Folge seiner Strafe bekümmert, nicht aber über seine Schuld. Ihn kümmert es nicht, seinen Bruder getötet zu haben, stattdessen sorgt er sich um sein eigenes Leben. Die Angst Kains war wohl begründet und Gott schützt ihn auch vor Vergeltung. Und hierdurch sehen wir auch wiederum die Gnade und die Geduld Gottes. Leider endet dieser Abschnitt dann mit der traurigen Aussage: Und Kain ging weg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not östlich von Eden. Kain verließ den Ort der Anbetung. Anstatt zur Umkehr und rechten Anbetung zu kommen, ging er weg von Gott. Wir sehen in diesem Abschnitt einmal den Unglauben Kains, aber auch die Geduld Gottes. Der Unglaube Kains. Die Betrachtung dieses Abschnitts zeigt uns die Bosheit Kains. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 12 lesen wir: Nicht wie Kain sollen wir sein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Kain lehnte nicht nur Gottes Forderungen ab und nahm die Sünde, auch die in seinem Herzen und die Warnungen Gottes nicht ernst. Nein, er weigerte sich schließlich, die Sünde zu bekennen und zu Gott umzukehren. Kain blieb auf dem Weg des Unglaubens und dieser führte ihn schließlich von Gott weg. Anstatt die Ansprache Gottes und die Strafe Gottes zu Herzen zu nehmen und umzukehren, verhärtete er sich noch mehr gegen Gott und er ging weg von dem Ort, wo Gott angebetet wurde. Es ist eine Tragödie, dass dieser Mord geschah. Es ist immer eine Tragödie, wenn eine Sünde geschieht. Aber wisst ihr, was noch eine Tragödie ist? Dass dieser Kain nicht zur Umkehr gekommen ist. Dass er auf diesem Weg weitergegangen ist. Dass er nicht Buße getan hat. Dass er seine Schuld nicht eingesehen hat, sondern dass er von Gott weggegangen ist. So ist es immer. Wenn eine Sünde passiert, dann können wir zu Gott umkehren und wir können unsere Sünde bekennen und Gott ist treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt. Aber ist es nicht traurig, wenn man auf der einen Seite sieht, da sündigt jemand und auf der anderen Seite, dass er nicht bereit ist zur Umkehr, dass er auf diesem Weg weitergeht und immer weiter weggeht von Gott? Das ist die Tragödie auch bei Kain, dass er nicht zur Umkehr gekommen ist. Die Verhärtung seines Herzens. Warum suchte er keine Vergebung? Weil er nicht glaubte, weil er sich weigerte zu glauben. Egal, was dein Problem ist, egal, was du in deinem Leben getan hast, egal, auch wenn du denkst, meine Schuld, die ich begangen habe, die ist so groß, dass sie nicht vergeben werden kann, das ist eine Lüge. Wir können mit jeder Schuld zu Gott kommen. Wir können immer umkehren und wir können zurückkommen zu ihm. Denn genau deshalb ist ja der Herr Jesus Christus gekommen. Genau deshalb ist er gekommen, um Sünder selig zu machen, damit Sünder zur Umkehr kommen. Aber wir sehen in diesem Abschnitt auch die Geduld Gottes. Und damit möchte ich auch die Betrachtung dieses Abschnitts ändern. Wir sehen einen Charakter Gottes, insbesondere seine Geduld und Gnade. Wie sehr geht Gott dem Kain nach? Wie rät er ihn? Wie warnt er ihn? Er ermahnt ihn, er straft ihn, er ruft ihn. Er gibt ihm Zeit und Möglichkeit zur Umkehr. Er wartet geduldig und er wartet noch, nachdem er weggegangen war. Viele, viele Jahre, Jahrzehnte, damals noch Jahrhunderte. Gott wartet in seiner Geduld und Kain hatte immer wieder die Möglichkeit, zur Umkehr zu kommen. Wir sehen Gottes Geduld mit dem Sünder. Gott wartet auf seine Umkehr. Wie auch geschrieben steht im Propheten Hesekiel, Kapitel 33, Vers 11. Da heißt es, sprich zu ihnen. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, o Haus Israel? Gott ruft den Sünder zur Umkehr. Und auch im Neuen Testament, 2. Petrus 3, Vers 9, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten. Damit ist die Wiederkunft Jesu gemeint. Sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Gottes Gnade ruft den Sünder zur Umkehr. Soll doch jeder nach seiner Fasson selig werden? Kain versuchte es und er scheiterte. Wir aber können und wollen nur durch Gottes Fasson selig werden, durch Gnade, durch Christus, durch Glauben. Lasst mich schließen mit einem Liedtext, der genau diese Wahrheit ausdrückt. Es ist ein Lied von Ernst Gottlieb Woltersdorf, der ein Zeitgenosse von diesem alten Fritz, von dem König Friedrich II. War. Strophe 5. Sünder macht der Heiland selig, alle Gnaden sind, seine Gnaden sind unzählig. Er gibt Buße, er gibt Glauben, hilft den Lahmen, Blinden, Tauben. Wer sich nur will retten lassen, der soll das Vertrauen fassen. Gnade strömt aus Jesu Wunden, Gnade ist auch für mich gefunden. Und dann die Strophe 7. O, so gib dem Sohn die Ehre, dass ihm aller Ruhm gehöre. Suche nicht erst zu verdienen, was am Kreuz vollbracht erschien, Suche nicht, was schon gefunden, preise fröhlich seine Wunden und bekenne es bis zum Grabe, dass er dich erlöset habe. Amen.